Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du in unserer Mitte bist. Und ich bete, sprich nun du. Ich gebe dir die Autorität, in mein Leben zu sprechen. Und ich gebe dir die Autorität, durch mich zu sprechen. Herr, bewege unsere Herzen, dass sie offen sind, dass du eintreten darfst und dass wir eintreten in die Gemeinschaft mit dir. So segne jetzt diesen Gottesdienst und diese Verkündigung und sprich durch dein Wort, denn es ist lebendig. Amen. Ja, vielleicht eins der weisesten Gebete, bevor man in einen Gottesdienst, in eine Predigt geht, ist zu sagen, Jesus, ich gebe dir Autorität, jetzt in diesem Moment in mein Leben zu sprechen. Tut es einfach jetzt einmal kurz für euch im Stillen, denn Gott ist ein Gentleman und er wartet immer darauf, dass wir ihm das Go geben, das Okay geben, dass er zu uns sprechen darf und dass er in unserem Leben wirken darf. Manchmal bin ich zu Hause und dann kommen meine kleinen Geschwister und denken, sie sind so ganz lustig und dann fangen sie an, mir alles nachzumachen. Und manchmal ist es ganz cool und manchmal ist es ganz lustig und manchmal ist es auch echt nervig. Aber eigentlich hat das doch was total Schönes, als großer Bruder prägen und wirken zu dürfen. Nichtsdestotrotz dreht man sich dann manchmal um, dann drehen sie sich auch um und machen einem alles nach und das ist irgendwie super witzig. Irgendwie so, weiß ich nicht, ob Jesus sich gefühlt hat, aber plötzlich standen da zwei Menschen hinter ihm. Ich lese vor aus Johannes 1, die Verse 37 bis 39. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, spricht er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. In dieser Bibelstelle steckt, finde ich, in allein diesen drei Versen unglaublich viel. Wir wollen einfach mal so Stück für Stück hineingehen und schauen, was steckt drin in diesen drei Versen. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Was sucht ihr? Was sucht ihr? Das ist die erste Frage, das ist diese Frage, die Jesus an sie richtet. Die erste Frage, die Jesus an sie richtet, als sie sich entscheiden, diesem Mann, dem will ich nachfolgen. Was sucht ihr? Ich bin der festen Überzeugung davon, dass Jesus jedem Einzelnen von uns, dir und mir, genau diese Frage stellt. Wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, wird er dich fragen, was suchst du? Was suchst du? Warum folgst du mir nach? Warum gehst du mir nach? Warum machst du mir alles gleich? Wieso? Wieso? Und diese Frage ist wahrscheinlich eine der wichtigsten, dass wir sie in unserem Leben klären. Warum folge ich Jesus nach? Warum laufe ich ihm nach? Was suche ich? Was suche ich? Warum halte ich diese Frage für so unglaublich wichtig? Ich möchte kurz zwei, drei Beispiele anschauen aus anderen Bibelstellen, bevor wir uns die Antwort der Jünger anschauen und warum sie so wertvoll ist. In Johannes 6 lesen wir eine Geschichte, oder die Geschichte, als Jesus 5000 Männer, noch ohne Frauen und Kinder gerechnet, mit 5 Broten und 2 Fischen versorgt. Und am Anfang dieser Geschichte lesen wir Folgendes, Johannes 6, Vers 2. Und es folgte ihm eine große Menschenmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Es folgte ihm eine große Menschenmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Wieso folgte diese Menschenmenge ihm nach? Weil sie sahen, was er tat, weil sie Wunder sehen wollten. Sie wollten mehr davon. Sie wollten mehr Wunder sehen und mehr tun. Wie endet diese Geschichte? Die Geschichte endet damit, dass Jesus sich zurückzieht, weil die Menschenmenge ihn zum König erheben will. Das muss jeder sehen, was er tut. Und dieser große König, der muss oben stehen, aber dafür ist Jesus nicht gekommen. Und so zieht er sich zurück von dieser Menschenmenge, die ihn mit Gewalt zum König erheben will. Nur dieses Beispiel, weil es so wichtig ist zu klären, warum folgst du Jesus nach? Folgst du ihm nach, weil du Wunder sehen willst und große Taten? Jesus hat sich von diesen Menschen distanziert. Manchmal kommen vielleicht auch gar nicht die großen Wunder und du würdest enttäuscht werden, weil Gottes Plan ein anderer ist. Oder du folgst ihm nur nach wegen diesen Taten und dann willst du mehr und mehr sehen und verpasst dabei ihn selbst. Deshalb ist es so wichtig, diese Frage zu klären. Wer Jesus sucht, um ein weises Wort zu bekommen, um irgendwie schlauer zu werden und mehr zu wissen, der wird sich irgendwann mit ihm wohl verstreiten. Auch Johannes 6, Vers 66, da lesen wir, dass nachdem Jesus erzählt, dass er das Brot ist und man ihn aufnehmen muss, ihn essen muss und sein Blut trinken muss, um Gemeinschaft zu haben, da lesen wir, dass nachdem er das gesagt hat, nach diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Folgst du Jesus nach, weil du liest du in der Bibel und betest, weil du mehr wissen willst, weil du intellektuell oder auch geistlich intellektuell vorankommen willst? Irgendwann wirst du an einen Punkt kommen, wo du dich nicht mehr, wo du das, was in der Bibel steht, du es nicht mehr für dich annehmen kannst, wo du Schwierigkeiten hast, wenn du dich damit auseinandersetzt, es nicht verstehst, weil du nicht Jesus suchst, sondern das, was er sagt. Und dann wirst du dich vielleicht von ihm trennen, innerlich, weil du nicht mehr alles annehmen kannst, was sein Wort sagt. Manche suchen den historischen Jesus. Für sie muss es alles realistisch sein. Diese Menschen müssen am Grab aufhören zu suchen, weil für sie gäbe es ja keine Auferstehung. Manche gehen ihm als Fan hinterher. Jesus, du bist so cool und so toll. Das ist so klasse, was du tust und was du sagst und was du machst und boah, weiter so. Diese Menschen, die das getan haben, die sind geflüchtet, als Jesus gefangen genommen wurde, als er am Kreuz hingerichtet wurde, weil sie diesen Schmerz und all das Leiden, das kam und noch kommen sollte, nicht ertragen haben. Es ist für uns so wichtig, die Frage zu klären, was suchst du, warum folgst du Jesus nach? Weil wenn unser Motiv nicht stimmt, der Moment in unserem Leben kommen kann, wo wir enttäuscht werden. Wo wir enttäuscht werden und dann wird offenbar, was in unserem Herzen war. Ein Motiv, das nicht allein Jesus gesucht hat, sondern etwas von ihm wollte. Das ist nicht falsch, das will ich damit nicht sagen. Wir dürfen von Jesus empfangen und er hat so viel bereit für uns. Aber wenn es unser Herzensmotiv ist, warum wir ihn suchen, um zu empfangen, was anderes als allein seine Gegenwart und die Gemeinschaft mit ihm, dann werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir enttäuscht werden, denn es werden die Trockenzeiten unseres Lebens kommen und es werden die Zeiten kommen, in denen nicht immer alles einfach ist. Es werden die Zeiten kommen, in denen wir mal was in seinem Wort nicht verstehen, aber in denen wir dann einfach vertrauen müssen, weil wir ihm nachfolgen und auf ihn schauen. Ich möchte also, dass ihr, wenn ihr aus diesem Gottesdienst rausgeht, dass ihr das in eurem Herzen einmal hinterfragt. Ich habe gesagt, es gibt ein weises Gebet, das man vor einem Gottesdienst sprechen kann. Herr, ich gebe dir Autorität. Es gibt auch ein super weises Gebet, das man immer dann sprechen kann, wenn man gerade eine Entscheidung fällt, wenn man gerade eben sowas, es sich eben um die Frage dreht, Warum folge ich Jesus nach? In Psalm 139 lesen wir ganz am Ende: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Mit diesem Gebet möchte ich diesen ersten Punkt abschließen. Warum suchst du mich? Warum suchst du mich? Prüft und hinterfragt eure Motivation. Denn wenn eure Motive nicht rein sind, dann ist alles nichtig. Dann werden wir entweder enttäuscht und es wird uns schwerfallen, Jesus nachzufolgen. Ja, wir werden vielleicht an den Punkt kommen, wo wir es nicht mehr können. Oder gar im ersten Korintherbrief lesen wir davon, dass wenn wir nicht alles aus Liebe tun, wenn unser einziges Motiv nicht Liebe ist, dass dann alles nichtig ist, alles keinen Wert hat. Warum suchst du? Was suchst du? Warum folgst du Jesus? Nehmt dieses Gebet mit, zu sagen: Herr, prüfe du mein Herz. Zeig mir auf, was meine Motive sind. Zeig mir auf, warum ich dir nachfolge. Es ist so wichtig, diese Motive zu klären, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, dass wir dranbleiben und am Ball bleiben. Denn vielleicht sind wir hoch motiviert, ihm nachzufolgen. Aber wenn unsere Motive nicht stimmen, dann werden wir vielleicht am Anfang durchbrettern und mega weit kommen. Aber wir werden nicht bis zum Ende durchhalten. Es geht nicht darum, am Anfang total durchzustarten und zu brettern und alles zu geben. Nein, unser Leben ist ein Marathon und kein Sprint und es gilt, ans Ziel zu kommen und nicht möglichst schnell voranzukommen. Es gibt Motive, die können uns super motivieren, in dem Moment was zu tun, was zu wirken, was zu machen. Aber auf lange Sicht werden sie entweder uns auslaugen oder wenn es schwierig läuft, werden diese Motive uns nicht weiter daran halten, Jesus nachzufolgen. Nehmt das also als ersten Punkt mit. Herr, prüfe meine Motive. Und seid bereit, dass, wenn Gott es euch aufzeigt, euch verändern zu lassen und sie richtig auszurichten. Es ist überhaupt kein Problem, wenn wir anfangen, zu Gott zu kommen, weil wir Wunder sehen wollen. Weil wir kommen ja zu Gott. Und das ist der erste richtige Schritt. Aber es ist total das Problem, wenn wir dabei bleiben. Es geht ja weiter und die Jünger haben eine gute Antwort gegeben. Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte. Die Jünger antworten mit einer Gegenfrage: Wo wohnst du? Wo wohnst du? Hier kommen wir an den Punkt. Warum Jesus nachfolgen? Da steckt die Antwort drin. Was sollte denn unser Motiv sein, um Jesus nachzufolgen? Was? Unser Motiv sollte sein, die Gemeinschaft und allein die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu suchen. Denn, und das ist ganz einfach, im Himmel werden wir nichts anderes haben. Im Himmel werden wir einmal nur Gemeinschaft mit Jesus Christus in Perfektion haben. Das ist die Vollkommenheit, das ist die Erfüllung. Einmal ganz bei ihm zu sein. Das ist, was wir im Himmel leben. Ist wundervoll, oder? Und damit ist es auch die einzige Antwort eigentlich, die am Ende so tief, ja, die richtige Antwort ist auf die Nachfolge. Warum folgst du mir nach? Was unser Motiv sein sollte. Jesus zu suchen in allen Dingen und ihn, die Person, Jesus besser kennenzulernen. Ein Dozent von uns an der Mühle oder ein Mitarbeiter von uns an der Mühle hat mal gesagt: Was wollen wir im Himmel, wenn wir Jesus, also schon auf der Erde, keine Gemeinschaft mit Jesus leben wollen? Also man hat das ein bisschen arg provokativ gesagt, aber ich fand die Frage doch eigentlich interessant. Was wollen wir mal später im Himmel machen, wenn es uns hier auf der Erde schon nicht darum geht, allein die Gemeinschaft mit Jesus zu suchen? Wäre ja sinnlos. Wenn wir es hier nicht wollen, wieso wollen wir es später einmal haben? Sucht es hier schon und sucht es jetzt schon mit ganzem Herzen. Denn das ist später einmal unser Leben und das ist das wundervollste Leben. Das ist ja nichts Schlechtes, das ist großartig und wunderschön. ja, wo wohnst du, Jesus? Wo wohnst du? Es ist total die schöne Frage, denn hier gibt Jesus die Antwort, kommt und seht. Kommt und seht. Jesus sagt jetzt nicht auf diese Frage, als die Jünger sagen, wo wohnst du, als sie ihre Sehnsucht äußern, Jesus, wo wohnst du, wo ist dein Zuhause? Wir wollen es kennenlernen, wir wollen dort die Zeit mit dir verbringen. Da sagt Jesus nicht, ja, also wenn er da 200 Meter weitergeht und dann links, da um die Ecke, da steht mein Haus. Nein, das sagt er nicht. Das sagt Jesus zu uns nicht. Jesus lädt uns ein und sagt, kommt und seht. Kommt und seht. Wenn wir zu Jesus kommen und ihm es vor ihn zu bringen und sagen, Jesus, ich bin hier und ich will dir nachfolgen, ich will, weil ich bei dir sein will, weil ich die Gemeinschaft mit dir haben will, dann wird er nicht sagen, ja, dann tu jetzt dies und das und jenes und so kannst du dann zu mir kommen. Nein, das tut er nicht. Das tut er nicht. Jesus sagt, wenn wir mit unserer Sehnsucht zu ihm kommen, kommt und seht. Kommt und seht. Er nimmt uns mit hinein. Er nimmt uns zu sich. Zu ihm. Und wir dürfen eintreten. Denn am Kreuz ist er für uns gestorben, um den Weg frei zu machen, für, dass wir Gemeinschaft mit ihm leben können. Komm und sieh, was dort geschehen ist und komm und sieh, was danach noch kommen wird. Denn wir dürfen schon anbrechen, sehen das Reich Gottes und die Gemeinschaft mit ihm leben und haben. Es ist nicht länger wie im alten Bund, dass man hingehen musste und stellvertretende Opfer dargebracht werden mussten und nur einmal im Jahr der Hohepriester ins Allerheiligste durfte, um vor den Thron Gottes, vor den Gnadenthron zu treten und dort diese Gemeinschaft zu haben. Nein, so ist es nicht mehr. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei und Jesus lädt jeden von uns ein und sagt, komm und sieh selbst. Hör nicht nur zu am Sonntagmorgen im Gottesdienst und lass es dir von jemand anderem erzählen, wie wunderbar es ist. Nein, komm und sieh du selbst. Komm. Er lädt dich ein, komm zu mir. Komm zu mir. Mach dich selbst auf den Weg und komm und dann sieh. Wenn du kommst, dann fang nicht an zu untersuchen, vertheologisieren. Fang nicht an, dieses und jenes zu tun, sondern fang einfach mal an zu schauen, zu staunen über deinen Gott. Komm und sieh, ich bin der Herr. Werde stille und sieh, ich bin der Herr. So heißt es in Jesaja. Fang einfach mal an zu schauen. So wichtig. Wie oft kommen wir zu Gott mit diesem und jenem Anliegen? Und ich will das gar nicht kleinreden. Es ist so wichtig, Fürbitte zu tun, für andere Menschen zu beten. Es ist so wichtig, mit unseren Anliegen vor Gott zu kommen. Und er will es. Er will, dass wir unser Herz bei ihm ausschütten. Aber im Letzten will er uns in Anbetung führen. Wenn wir das Heiligtum so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen, dann steht in Psalm 100, ist es, glaube ich, ich komme zu deinem Tempel mit Dank, zu deinen Vorhöfen mit Lobpreis. Und dann geht es da gar nicht weiter. Was im Allerheiligsten geschieht, es ist ja dreiteilig aufgebaut, der Vorhof, das Heilige, das Allerheiligste, dann geht es gar nicht weiter in diesem Psalm. Aber was geschieht im Allerheiligsten? Dort ist dann nur Anbetung. Das ist das letztendliche Ziel. Komm und sieh. Ja, schütte deine Anliegen vor Gott aus. Das ist so wichtig. Und das braucht es auch, dass wir überhaupt in Anbetung kommen dürfen, dass unser Herz frei wird. Aber dann, wenn unser Herz frei ist, dann komm und sieh. Komm in Anbetung. John Piper hat einmal gesagt, Mission is not the ultimate goal. Worship is. But mission exists because worship doesn't. Auf Deutsch, Mission ist nicht das ultimative Ziel. Anbetung ist das ultimative Ziel. Aber Mission existiert, weil Anbetung zu wenig oder nicht existiert. Anbetung ist das letztendliche Ziel. Im Himmel werden wir Gemeinschaft haben, im Himmel werden wir anbeten, wie die Engel und all das, wie es in der Offenbarung beschrieben ist. Das ist das letztendliche Ziel. Und Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und bis in diese Anbetung zu treten. Denn Jesus ist genug. Jesus ist genug. Das ist doch die Wahrheit. Er ist genug in meinem Leben. Und wieso sollte es dann nicht genug sein, einfach ihn anzuschauen, staunen und einfach dazustehen und zu denken, was für ein herrlicher und großer Gott. Denn er ist genug. Und das darf für mich genug sein. Diese Stille auszuhalten und dieses Nurschauen auszuhalten, das muss man vielleicht einmal lernen. Aber wenn man dorthin kommt, ist es so wunderschön und so wunderbar zu erfahren, dass so viel mehr da ist, als einfach das Gebetsanliegen zum x-ten Mal abzuklappern und dann das Gebet zu beenden. Sondern hinzukommen und wirklich in diese Gemeinschaft einzutreten, in der ich nichts mehr tun muss, in der ich gar nichts mehr sagen muss, sondern ich einfach sein kann, Gott sein lassen kann, einfach bei ihm sein kann und ihn einfach anschauen kann. Wo vielleicht nicht mal mehr es sein muss, dass Gott in diesem Moment ein Wort zu mir spricht. Wo es nicht mal mehr nur darum geht, jetzt in diesem Moment etwas zu lernen in meiner stillen Zeit. Ich muss, wenn ich in der Bibel lese, nicht zwingend die neue große Erkenntnis haben. Und wenn ich bete, muss ich nicht die nächste Offenbarung und die nächste Vision haben. Sollte es nicht einfach genug sein, bei Jesus zu sein im Gebet, einfach diese Gemeinschaft mit ihm zu haben, einfach an seinem Herzen zu sein und das einfach genug sein zu lassen, weil er genug ist? Es braucht doch nicht jedes Mal die neue große Erkenntnis. Nein, die Gemeinschaft mit ihm, danach sehen wir uns. Und das ist doch, was wir einmal in Perfektion haben werden. Also lass es genug sein, einfach Jesus anzuschauen. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte. Das ist ein Versprechen Gottes. Er lädt dich nicht nur ein, sondern wenn du kommst, dann darfst du das auch sehen. Das ist, hat er Gott im Vertrauen ausgesprochen. Als ein Versprechen ausgesprochen. Ich habe heute den Vers des Tages gelesen in der Bibel-App und dachte mir, den müsste ich an der Stelle jetzt eigentlich noch nennen. Jesus sagt, die Jünger fragen, wo wohnst du? Und Jesus sagt, kommt und seht. Der Vers des Tages heute gibt eigentlich nochmal die Antwort. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wo wohnt Jesus, wenn wir ihn aufgenommen haben, hier in unseren Herzen? Dasselbe steht auch nochmal in Kolosser 1, Vers 27, nur ein bisschen anderen Worten. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo lebt Jesus? In mir. In mir lebt Jesus und in dir und in dir und in dir und in dir. In jedem von euch, wenn ihr ihn aufgenommen habt. Und das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit ist alles, was Gott ist. Die Summe seiner Charaktereigenschaften. Das ist er selbst. Und die wohnt in uns. Wenn Jesus also sagt, kommt und seht, dann müssen wir nicht noch in die nächste Kirche gehen und das weiß jeder von uns. Aber vielleicht muss man das doch noch mal ganz bewusst sagen. Dann müssen wir nicht in die nächste Kirche gehen, sondern dann dürfen wir einfach in uns gehen, ruhig werden, unsere Gedanken zur Ruhe bringen und dann erleben, dass Jesus dort wohnt und lebt und die Gemeinschaft mit ihm haben. Warum hebe ich diesen Punkt noch einmal so klar raus, auch wenn es jeder von euch wahrscheinlich war? Naja, was steht in diesem anderen Nebensatz danach geschrieben? Und sie kamen und sahen, wo er wohnte. Und jetzt geht's weiter. Und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Jetzt der dritte Punkt. Oh, sorry, das war ein bisschen laut. Der dritte Punkt. Also der erste Punkt, was sucht ihr? Prüfe deine Motive. Der zweite Punkt, sag Jesus, dass du ihm suchst und dann komm und sieh, komm und sieh. Jetzt zum dritten Punkt. Und sie blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Ihr merkt schon, da steckt eigentlich echt viel drin und man kann über jedes dritte Wort darüber echt schon fast wieder eine ganze Predigt halten. Ich finde es aber so unglaublich cool an der Bibel. Nie steht ein Wort umsonst da drin. Und dann ist hier dieser Satz, es war aber um die 10. Stunde. Das hat man ja nicht umsonst da reingeschrieben. Wir wollen uns gleich anschauen, oder warum ich denke, dass es da drin steht. Aber erstmal, und sie blieben jenen Tag bei ihm. Jetzt sind wir also da. Wir haben unsere Motive geprüft und sagen, Jesus, wir wollen alleine dich. Und wir sind gekommen, Jesus hat uns eingeladen, weil er den Weg freigemacht hat. Und wir haben gesehen. Und jetzt? Und jetzt? Ich habe super erfüllende stille Zeiten manchmal. Die sind wirklich der Hammer. Wo ich mir denke, so schön bei Jesus zu sein. Und dann im nächsten Moment, was weiß ich, geht's halt der Tag weiter. Ich gehe aus dem Gebetsraum und ich gehe mit diesem Schritt aus dem Gebetsraum wieder aus dieser Gegenwart Gottes. Und das ist genau das, ist, was eigentlich nicht passieren sollte, was eigentlich sich Jesus wünscht, dass wir dort noch einen Schritt weitergehen. Wir sind den Schritt gegangen, zu sagen, Jesus, ich prüfe meine Motive und ich will alleine dieses Motiv haben, dich zu suchen, weil es mir um dich geht, um die Gemeinschaft mit dir. Wir sind den Schritt gegangen in seine Gegenwart, haben gesehen, seine Herrlichkeit, sind in Anbetung gekommen. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt sind wir in dieser coolen, stillen Zeit. Jetzt sind wir in dieser Lobpreiszeit. Jetzt sind wir in diesem Gottesdienst oder wo auch immer, wo wir das haben. Und jetzt? Was jetzt? Jetzt dürfen wir und will ich jeden von euch ermutigen, dort zu bleiben. Mein Punkt 3, bleibe in der Gegenwart Gottes. Bleibe in der Gegenwart Gottes. Ich habe mir letztens schon ein bisschen her ein Buch gekauft, ist recht kurz, von Frank Laubach und Bruder Lawrence. Es heißt Leben in Gottes Gegenwart. Es ist kein Buch, zumal auch sehr kurz, das man mal eben geschwind durchliest und so, sondern es ist mehr so ein Buch, da kann man mal alle 2 Wochen ein Kapitel lesen. Es geht eben genau darum, wie komme ich dorthin, dass ich andauernd jede Minute, Sekunde für Sekunde ganz bewusst in Gottes Gegenwart lebe, in der Gemeinschaft mit ihm. Denn was im Himmel einmal in Perfektion sein darf, das dürfen wir schon hier anstreben. Und diese beiden Männer Gottes beschreiben es, wie sie sich herangewagt haben an dieses, ich will gar nicht sagen Experiment, sondern sich dieses Ziel gesetzt haben. Ich will bewusst jeden Moment, Sekunde für Sekunde, ganz bewusst in Gottes Gegenwart leben. Ich will nicht aus meiner stillen Zeit rausgehen und sagen, die war super cool und jetzt kommt der Alltag. Als dass es nur ein Abschnitt in meinem Tagesablaufplan ist. Ja, fast schon ein To-Do, das ich abhake, das dazugehört. Sicherlich hat das vielleicht Auswirkungen auf meinen Tag, wie ich drauf bin. Aber wie viel herrlicher, wie viel schöner ist es, die ganze Zeit in dieser Gegenwart zu leben. Und wie viel mehr Auswirkungen und Kraft hat es, in dieser Gegenwart zu leben. Wir sind ein Spiegel, ein Reflektor der Herrlichkeit Gottes, denn er lebt in uns. Aber wie soll er durch uns scheinen, wenn wir nicht bewusst dort bei ihm leben, ihn dort mit hineinnehmen? Wir sind das größte Zeugnis, wenn wir Christus leben. Und deshalb, und allein, weil das doch unser Ziel ist, das sollte doch, haben wir doch am Anfang gesagt, das ist unser Motiv. Jesus, wir wollen bei dir sein. Allein deshalb ist es so lohnenswert, sich heranzuwagen und zu sagen, Jesus, ich will diesen Schritt wagen und Stück für Stück mehr und mehr dorthin kommen, zu sagen, ich will bewusst jeden Moment in deiner Gegenwart leben. Ich habe das auch angefangen. Das ist am Anfang nicht leicht. Ich bin auch immer noch lange nicht dort, dass ich jeden Moment bewusst in Gottes Gegenwart verbringe. Aber was ich über die letzten Monate, die letzten Jahre erfahren durfte, Es ist ein unglaublicher Segen, der darin liegt. Und einfach diese Gemeinschaft mit Jesus zu haben und die ganze Zeit bei ihm zu sein, ist das Wunderschönste und das Erfüllendste überhaupt. Denn er ist die Quelle. Ich stoße mich manchmal so ein bisschen an dem Satz, konntest du auftanken in diesem Gottesdienst, in diesem Gebet? Ich stoße mich wirklich schon lange an diesem Satz. Weil für mich hat er diesen Beigeschmack, ich fahre mit meinem Auto zu einer Tankstelle, stecke die Zapfsäule rein, mache einmal voll und fahre dann weiter, bis es wieder leer ist, um dann wieder aufzutanken. Ist es geistliches Leben mit Gott? Ist das geistliches Leben mit Gott? Nein, ist es nicht. Er ist die Fülle, er ist überfließendes Leben. Es geht doch nicht darum, zu Gott zu kommen, uns auftanken zu lassen, dann so lange weiter zu ratten, bis wir ihn wieder brauchen. Das ist nicht das Ziel. Und es ist doch auch nicht, was Jesus für uns will. Der will doch nicht, dass wir jedes Mal erst wieder zu ihm kommen, wenn wir total am Boden sind und wenn wir ihn wieder brauchen. A, brauchen wir ihn so oder so jeden Moment, und B, ist es doch, das wäre doch nichts, wenn wir jedes Mal erst wieder auf den Boden zurückkommen müssten, auf unseren Tiefpunkt, um dann wieder zu Jesus zu kommen und bei ihm aufzutanken. Nein, Jesus will, dass wir in der Quelle leben, denn er ist die Quelle und die Quelle lebt in uns. Es geht doch nicht aufzutanken, es geht darum, dass die Quelle in uns lebt und die ganze Zeit in uns und durch uns fließt. Dass es so überfließend ist, dass es hinaussprudelt und wir unsere Nachbarschaft damit anstecken. Und dazu ist es notwendig, ja fast schon, mehr und mehr dorthin zu kommen, bewusst in Gottes Gegenwart, jeden Moment, jede Sekunde unseres Lebens zu leben. Nicht als Zwang, sondern weil es auch am Ende das Wunderschönste ist. So schreibt David in Psalm 27, Vers 4, und dieser Psalm ist mir fast zu meinem Lieblingspsalm geworden. Ich habe viele Psalme, die ich sehr mag, aber der ist wirklich gut, der gefällt mir wirklich sehr. Eines aber erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Welchen besseren Vers gäbe es für das, was die Jünger gefragt haben und was sie erleben durften an diesem Tag? Eines aber erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich in seinem Haus bleiben darf alle Zeit, um seine Lieblichkeit zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Macht das zu eurem innigsten Gebets- und Herzensanliegen. Denn das ist das Wunderschönste. Und dorthin zu kommen, das bedeutet es doch letztlich, wenn wir in so vielen Bibelstellen lesen, wenn Jesus sagt, bleibe in mir. Johannes 15, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Es geht doch nicht darum, wenn ich heute will, dass ihr, das, was ich heute zu euch spreche, dass es Frucht tragen soll. Und ich will wirklich, ich wünsche mir das für jeden von euch, weil es so super cool ist, in Gottes Gegenwart zu leben, dass ihr dorthin kommt. Aber wenn ich das will, also wenn ich das will, dass es Frucht bringt, dann geht es doch nicht darum, dass ich jetzt, wo ich hier Sonntagmorgens auf der Bühne stehe und zu euch sprechen darf, dass ich jetzt in Christus bin. Nein, Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Es geht darum, in ihm zu bleiben, nicht nur einmal in ihm zu sein, wenn es gerade notwendig ist, dass man Frucht bringen will, sondern in ihm zu bleiben. Das bedeutet das. Leben in Gottes Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Das ist viel Theorie. Wie kann man das praktisch umsetzen? Wir haben das in unserer Jüngerschaftsschule, also ich war ja von Anfang Oktober bis Ende März auf einer Jüngerschaftsschule, falls euch an Stefan erinnert, der war auch mal vor ein paar Monaten hier und hat gepredigt in der Miele Weingarten. Wir haben das angefangen, als Schüler zu praktizieren. Wir haben uns jemanden geschnappt, also eigentlich haben wir uns alle zusammengenommen und haben gesagt, wir setzen uns kleine Reminder, Zettelchen im Bad, am Spiegel, einfach irgendeine Gestik, irgendwas, ein Armband oder so, das uns daran erinnern soll. Jedes Mal, wenn wir darauf schauen, wieder zu sagen, ich richte jetzt in diesem Moment meine Herzen und meine Gedanken auf den anderen auf. Immer wenn wir den Nächsten gesehen haben, haben wir, also nicht immer, aber fast immer, haben wir gesagt, lebst du gerade in Gott? Lebst du gerade in Jesus? So haben wir uns über dieses, es war irgendwann Mitte der Jüngerschaftsschule, als wir es angefangen haben, so haben wir über 3 Monate, haben wir uns ständig dazu ermutigt, das zu tun und das zu leben. Und wir haben ständig Besuch an der Mühle. Und jeder einzelne Besucher sagte, man sieht so sehr bei euch, dass Jesus da ist, dass er wirkt, dass er hier lebt, dass seine Gegenwart da ist. Es war so ein starkes Zeugnis. Wir haben es schon untereinander gemerkt. Es hat die ganze Atmosphäre und das Miteinander verändert. Aber am Ende war unser Alltag immer noch derselbe. Wir haben immer noch unsere Unterrichtseinheiten gehabt. Wir sind immer noch auf die Straße gegangen, haben Missionseinsätze gemacht. Wir haben immer noch auf dem Bau geholfen. Wir sind immer noch an den Baggersee gefahren und haben Spaß gehabt und dieses, das und jenes. Aber wir haben es zusammen mit Jesus getan. Und es hat die ganze Atmosphäre geändert. Und jeder, der diese Gruppe gesehen hat, der zu Besuch kam, der hat angefangen, sich zu wundern und zu fragen. Also, ich weiß nicht, ob es tatsächlich jeder war, aber wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen. Und es war einfach der Hammer. Und für uns war es super cool. Und dieses Leben in Gottes Gegenwart, das ist doch das Wunderschönste. Was soll mir noch zustoßen, wenn ich ganz bewusst weiß, in jedem Schritt, den ich gehe, jetzt ist Jesus bei mir. Jetzt ist Jesus bei mir. Wie kann ich das aber jetzt praktisch umsetzen? Und da möchte ich jetzt auf diesen letzten Satz eingehen. Es war aber um die 10. Stunde. Es war aber um die 10. Stunde. Was sucht dieser Satz an dieser Stelle? Warum schreibt man so einen Satz in die Bibel? Der hätte genauso gut draußen bleiben können. Hätte er? Nein. Jesus sagt, dass jedes Wort absolut wichtig und relevant und notwendig ist. Es gibt sicherlich mehr als eine Deutung dafür. Aber, und dafür reiße ich mir diesen Satz jetzt einfach mal raus und nehme ihn mir, ich glaube, dieser Satz steht da drin, dass wir dorthin kommen dürfen und lernen dürfen, zweckfreie Zeit mit Jesus zu bekommen. Die Jünger sind morgens um 10 zu Jesus gekommen. Was bitte haben die den ganzen Tag bei ihm gemacht, wenn sie den ganzen Tag bei ihm waren? Das ist eine gute Frage. Ich finde, das ist eine gute Frage. Was haben sie den ganzen Tag gemacht? Was haben sie den ganzen Tag gemacht? Saßen sie da einfach nur? Oder haben sie Jesus ausgefragt? Haben sie ihn erzählen lassen? Was haben sie gemacht? Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber vielleicht ist gerade das der Punkt. Wir wissen es nicht, was sie gemacht haben. Jesus hat sie zu sich nach Hause eingeladen. Und was durften sie dort sehen? Sein Alltag, sein Umfeld, das, wie er gelebt hat. Wir lesen nicht, dass Jesus an dieser Stelle dann nochmal die Predigt ausgepackt hat. Wenn es die Predigt, dieses einschlagende Wort gewesen wäre, mit denen, worüber er mit ihnen geredet hätte, dann stände es da wahrscheinlich drin. Wir lesen auch nicht, dass er zum nächsten Kranken gegangen ist und er den und den noch geheilt hat. Weil sonst stände es wahrscheinlich drin. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, sie sind zu ihm gegangen und haben einfach seinen Alltag mitbekommen. Waren einfach bei ihm zu Hause, haben gesehen, wie er lebt, haben gesehen, was er so macht als Zimmermann. Da war nicht die große Lehre, da war nicht das große Wunder. Da war einfach das Leben mit Jesus. Lerne, zweckfreie Zeit mit Jesus zu verbringen. Wenn ich Jesus in meinen Alltag mit reinnehme, dann wird nicht jeder Moment sein wie in meiner stillen Zeit, in dem ich gerade Bibel lese, die nächste große Erkenntnis habe oder die krasseste Vision im Geiste sehe. Dann stehe ich da vielleicht einfach oder sitze an meinem Schreibtisch, mache meine Aufgaben für die Arbeit, fürs Geschäft. Aber wenn ich es mit Jesus mache, dann sitzt Jesus einfach daneben. Muss dann mehr passieren? Nein, es muss doch nicht mehr passieren. Es reicht doch einfach, dass Jesus da ist, dass er gerade genug ist. Vor ein paar Wochen war an der Mühle in einem Camp, EE-Camp heißt das, ist ein Heilungscamp. Und ich saß morgens in meiner stillen Zeit da und plötzlich meinte Jesus zu mir, komm mal mit, wir gehen da drüben aufs Trampolin. Wir haben ein riesen Trampolin geschenkt bekommen, weil wir Ukrainer bei uns aufgenommen haben. So cool, macht mega Bock. Und dann sind wir zum Trampolin gegangen. Und was haben wir gemacht? Wir sind zusammen Trampolin gesprungen. Es war nicht mehr. Ich bin einfach aufs Trampolin gegangen, morgens früh um 6 und bin mit Jesus Trampolin springen gegangen. Es ist nicht mehr passiert. Ich hatte nicht plötzlich die Erkenntnis, boah, Trampolin springen mit Jesus, das ist ja wie in der einen Bibelstelle. Nein, ich bin einfach dort gewesen und bin Trampolin gesprungen mit Jesus. Dann irgendwann bin ich zurückgegangen, habe noch eine Bibelstelle gelesen, die war sehr cool, noch anderes gemacht. Aber diese 15 Minuten bin ich einfach nur Trampolin springen gewesen mit Jesus. Und wisst ihr was? Das war das absolut Schönste für mich an diesem Tag und vielleicht in der gesamten Woche. Wieso? Weil es gar nicht mehr gebraucht hat. Ich habe gar nicht mehr erwartet. Es ging mir einfach nur darum, diese Zeit mit Jesus zu haben und Trampolin mit ihm zu springen. Es hat vollkommen ausgereicht. Zur praktischen Umsetzung also, lerne, zweckfreie Zeit mit Jesus zu verbringen. Lerne, dass es nicht immer darum gehen muss, dass jetzt die nächste große Erkenntnis kommt. Sondern lerne, dass es einfach okay ist, jetzt hier in diesem Moment mit Jesus zu sein und das nicht mehr passieren muss. Und dass es vollkommen ausreicht, dass er jetzt einfach da ist. Und dass er mit dir in diesen Moment geht, in diesen Tag geht, in diese Zeit geht. Wenn wir das lernen, dann dürfen wir auch Stück für Stück mehr dorthin kommen, in Gottes Gegenwart zu sein und zu leben und das zu tun und das zu machen. Der erste Punkt, prüfe deine Motive. Der zweite Punkt, komm zu Jesus und sieh, du darfst empfangen. Und der letzte Punkt, bleibe bei ihm und lerne einfach Zeit mit ihm zu verbringen, ohne dass da mehr ist. Vielleicht noch ein ganz kleiner, kurzer, vierter Punkt, bevor ich die Predigt abschließe, nur ganz in Klammern gesetzt. Wenn wir das machen, ich hatte mir früher oft Gedanken gemacht, für mich geht es in 2 Wochen auch wieder nach Ostdeutschland zum Evangelisationseinsatz, und ich hatte mir oft Gedanken gemacht und auch in meinem Alltag, wenn ich Menschen anspreche auf der Straße, wie schaffe ich das Gespräch zu lenken, dass ich am Ende bei Jesus lande? Und dann, vergangenes Jahr, hat Jesus zu mir gesagt, weißt du, Jonathan, wenn du mich zu deinem Leben machst, wenn ich dein ganzes Leben bin, dann musst du nur von deinem Leben erzählen und du bist das krasseste Zeugnis und du erzählst automatisch ja von mir, weil ich bin ja dein Leben. Mach mich zu deinem Leben und dann kannst du von deinem Leben erzählen, was du willst und du erzählst von mir. Also für alle, die motiviert sind, rauszugehen und manchmal nicht wissen, wie schaffe ich es im Gespräch, das irgendwie so zu lenken und da irgendwie anzuknüpfen, um bei Jesus zu landen, ohne dass es komisch ist. Mach Jesus zu deinem Leben. Mach Jesus zu deinem ganzen Leben und du kannst aus deinem Leben erzählen, was du willst und du erzählst von Jesus. Und es wird authentisch sein. Es wird nicht sein, dass du dich irgendwie da rumdrucksen musst, bis du bei Jesus landest und ja, der ist auch noch ein Teil von meinem Leben. Nein, er ist mein Leben. Und er ist alles, was ich habe und was ich brauche. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Nicht nur, dass wir Sonntagmorgens jetzt heute zu dir kommen dürfen, sondern dass wir in deiner Gemeinschaft, in deiner Gegenwart leben dürfen. Ich danke dir, dass du uns bei dir haben willst, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Und ich bete, dass wir diese tiefe Sehnsucht ins Herz bekommen, mehr von dir zu wollen, in deiner Gegenwart zu leben. Prüfe unser Herz und sieh, wie wir es meinen. Überführe uns durch deinen Geist, dass wir unsere Motive reinigen und heiligen. Und am Ende nur dich suchen. Und dann lass uns kommen in diese Gemeinschaft und einfach nur sein bei dir. Einfach nur dich genug sein lassen. So segne jeden Einzelnen hier. Halte sie an deinem Herzen und halte sie in deiner Gegenwart. Amen.